herzlich willkommen zu einer neuen Folge von System Matters. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Und ich bin der Matthias. Und der Patrick, der konnte leider heute nicht mit dabei sein. Dringende Termine, wie ich habe mir sagen lassen. Auf ihn warten wir dann beim nächsten Mal. Aber dafür hast du ja mich, Daniel.
Ja, sehr gut. Wie ich schon im letzten Podcast erwähnt habe, wieder aufgetaucht aus der Karibik.
Ach ja, richtig. Ich hab's gehört. Fairerweise habe ich nur die ersten zwei Minuten gehört, aber okay. Der Rest kommt irgendwann nochmal nach.
Ja, verlieren wir nicht viel Zeit, starten wir direkt. Jetzt, da du wieder da bist und das letzte Mal, als du da warst, haben wir uns ja über die Spielmesse unterhalten. Jetzt können wir uns endlich mal über House of Cards unterhalten. Ich habe diese Serie im Laufe des Jahres gesehen und es ist eigentlich eine britische Serie und zwar ist es eine Politserie. Es geht darum, dass ein britischer Politiker, gespielt von Sir Ian Richardson, für die Wiederwahl des Premierministers gearbeitet hat und sich dann einen sehr hohen Posten in seinem Kabinett erhoffte. Tragischerweise hat der Premierminister aber anderes vor, denn er möchte gerne, dass Urquhart an der Stelle bleibt, an der er jetzt ist, nämlich die Stelle des Chief Whip. Das ist sowas wie unser parlamentarischer Sprecher. Nee, das stimmt gar nicht. Was war es denn nochmal? Für uns ist es sowas wie der Fraktionsvorsitzende. Ich dachte immer, es wäre der Generalsekretär, also der Leute, ist wirklich so derjenige, der die Leute einpeitscht. Aber es ist bei uns im Grunde der Fraktionssprecher,
Vorsitzende. Wahrscheinlich sind größte Teile der Hörer, genauso wie ich, keine Politikwissenschaftler, also...
Ja, das macht nichts.
Ja, gut, aber vielleicht wieder was gelernt.
Sehr so. Gut. Jedenfalls ist Urquhart nicht besonders erfreut über diese Wendung und dann arbeitet er daran, den Premierminister zu Fall zu bringen. Die Serie ist aus den 80ern, ich glaube Ende der 80er Jahre von der BBC, es gibt drei Staffeln, aber vor kurzem gab es ein Remake mit Kevin Spacey und das Ganze auch nicht in England, sondern dann in Amerika. Und das hattest du dir dann auch komplett angeguckt.
Willst du mir sagen, das hast du immer noch nicht gesehen?
Nein, habe ich noch nicht.
Ich dachte, deswegen wollten wir darüber sprechen, weil du endlich die Kevin Spacey-Version gesehen hast.
Ja, hast du denn schon die anderen beiden Staffeln der britischen Variante gesehen?
Warte mal, ich glaube, wie ist das mit die letzte Staffel?
Die zweite war Play the King und die dritte...
Play the King habe ich noch nicht mal zu Ende gesehen.
Okay,
exakt,
ja,
genau.
Das ist ein schwaches...
Aber komm, der Anfang war aber gut, ja, kommt noch. Ist wirklich, kann ich empfehlen. Ja, es ist alt, es ist so ein typische Daniel-Empfehlung, aber...
Das stimmt überhaupt
House
nicht.
Of Cards ist eine der wenigen Serien, wo ich auch sagen muss, aber ich glaube, das hatte ich schon, zumindest kurz schon mal so erwähnt, beide Versionen scheinen mir durchaus sehenswert. Und der Ur-Urquhart, der ist wirklich, der ist sehr böse. Pathologisch böse, hätte ich schon fast gesagt. Im Gegensatz zu Kevin Spacey, bei dem man die ein oder andere, ja, der ist einfach nur rachedürstig. Vielleicht noch etwas vernunftbesessener als Urquhart, hätte ich jetzt gesagt.
Der Clou an der Serie ist, also, ich weiß ja nicht, wie viele Leute da draußen gerne Politserien gucken. Der Clou an der Serie ist, der unglaublich charismatische Hauptdarsteller. Also sowohl Kevin Spacey als auch Ian Richardson sind wirklich sehr gut in dem, was sie tun. Mir hat Richardson noch etwas besser gefallen. Vielleicht einfach auch, weil es diese sehr, sehr britische Art ist, die umso schöner wirkt, wenn er seinen machiavellianischen Plot und seine Fäden zieht. Das ist schon sehr cool gemacht und der Clou an der Serie ist, dass er ständig durch die vierte Wand bricht. Also er spricht ständig mit dem Publikum. Wenn er eine Rede hört auf einem Parteitag oder sowas, dann wendet er sich kurz dem Publikum zu und meint, mein Gott, was für ein Vollidiot, warum haben wir den überhaupt noch?
Ja, das ist auch wirklich sehr gut. Und ich will das nochmal so erwähnen, der wirkliche Zug dieser Serie ist der charismatische Bösewicht. Ja, es ist ein absoluter Widerling eigentlich, aber er macht das sehr charmant. Und das kann Kevin Spacey aber eigentlich auch sehr gut. Aber ich gebe zu, ich weiß nicht, wie weit du jetzt die Spacey-Serie gesehen hast.
Ist eine Folge oder was? Ich glaube zur Hälfte.
Ach so, okay, dann weißt du ja auch schon ein bisschen, wohin die Reise geht. Aber dann ist dir ja sicherlich aufgefallen, Das geht halt natürlich logischerweise durch mehr Folgen, mehr Budget,
Ja, richtig.
ich sag mal, erweitert, können die ein bisschen mehr machen über mehr Sideplots. Gerade die Rolle der Frau fand ich sehr gut in der neuen Version. In allen Versionen beschränkt sich das Ganze auf ihn, auf seinen Plot, auf die Leute, die er quasi unter ja, an der Leine hat. Die er teilweise, ja, was heißt teilweise, die er erpresst, ja, im Laufe
Ja,
dieser
ja.
Sendung. Wie gesagt, er
Ja.
ist ein wirklicher Widerling, muss man sagen, aber es hat seinen Charme und es ist einfach super spannend, würde ich jetzt auch sagen. Und da kannst du vielleicht auch einmal wie viele Folgen hat die erste Staffel von dem
Die
alten?
britische, das ist eine typische Miniserie, das heißt, jede Staffel hat 4 Folgen
Ja.
und es gibt 3 Staffeln.
4 Folgen, Leute. Also, die erste
Ja.
Staffel, muss ich sagen, da gibt es keine Gründe, warum man sich die nicht jetzt ansehen
das
sollte.
ist. Das ist richtig.
Wirklich auch
Die
Empfehlung von
zweite
mir.
Staffel ist auch sehr, sehr schön. Die dritte und der letztendliche Abschluss, der Abschluss ergibt Sinn. Allerdings fand ich die dritte Staffel nicht mehr ganz so gut. Die war aber immer noch sehr unterhaltsam. Ich möchte eine Anekdote, mu muss ich aber noch erzählen. Also, Urquhart ist ein Mann, das ist erzkonservativ. Das ist wirklich, also ganz krasser Politikstil, den er fährt. Und Richardson ist dann einmal mit dem Taxi irgendwie zum Drehort gefahren und so weiter. Und da war ein Taxifahrer, der hat ihn dann erkannt und sagte: Ach ja, wenn Sie antreten würden hier, dann würde ich Sie wählen. Ich finde Ihr Programm eigentlich ganz gut. Und es geht dann wirklich darum hier, ne, die Sozialausgaben müssen gekürzt werden. Und hier, ne,
Jeder
wenn
Mann ist seines Glückes selbst Schmied und wer arm ist, ist selbst dran
genau,
schuld.
ne,
Ne? Das sind so die
ja.
typischen Floskeln und in
When you
härtester
pay, you're
Linie.
okay bei der Krankenversicherung, ne? Und alle Leute, die nicht zahlen, ja, ist uns ja egal, ne? Du hättest ja zahlen können. Ja, das ist sehr unterhaltsam und lohnt sich auf jeden Fall. Und Ian Richardson ist einfach ein brillanter
Ja,
Darsteller.
und wenn man
Also
dann
das
vielleicht noch
macht
ein
wirklich unheimlich viel
bisschen
Spaß.
Politik interessiert ist, dann
Ja.
ist das auch nochmal sicherlich ein großer Bonus. Ja, ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt stell mal vor, die Leute sind jetzt interessiert. Ich würde mich sehr, sehr schwer tun, Leuten zu sagen, ja, guckt euch erst das an oder guckt euch erst das an. Ich finde, die sind beide
Ja,
sehr
das
sehenswert.
stimmt.
Legen teilweise unterschiedliche Formen an. Der Hintergrund, ich finde, in der amerikanischen Serie haben die es gut gemacht. Die gehen eben auf ihre Eigenheiten ein in der heutigen Zeit. Das Britische ist natürlich, ja, hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Das merkt man. Aber es ist auf der anderen Seite 4 Folgen. Ach, theoretisch sollte man sich die britische Serie als erstes reinziehen.
Ja, ich
Und
muss
dann
auch
gucken,
sagen,
was die
also
Amerikaner
der,
daraus gemacht
ja,
haben. Ja.
also das ist. Ich meine, es hatte natürlich auch damals ein bisschen mehr Brisanz, ne? Margaret Thatcher war weg und dann gab es so ein Vakuum und wer sollte dieses Vakuum dann füllen? Und das ist wirklich sehr interessant und es ist wirklich sehr gut gemacht und ich fühlte mich in keiner Sekunde irgendwie gelangweilt. Ganz tolle Serie. Also lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug House of Cards hier
Ja,
erwähnt.
wir haben es beworben wie blöde. Ich
Genau,
glaube auch,
ja,
das
das
ist
lohnt
jetzt nicht
sich.
seht selbst schuld.
Ja.
Dann geht was.
Zu Ian Richardson muss ich nochmal sagen, da komme ich aber bestimmt nochmal in einer anderen Folge dazu. Es gibt auch eine brillante Sherlock Holmes Verfilmung, beziehungsweise eine Miniserie, die das Thema Sherlock Holmes aufgreift, aber aus einem anderen Blickwinkel. Und auch da spielt Ian Richardson Dr. Bell, also derjenige, die Figur, nach der Doyle seinen Sherlock Holmes gestaltet hat, also seinen Professor. Auch das ist eine unglaublich gute Serie und gehört wahrscheinlich, ist die zweitbeste Sherlock Holmes-Verfilmung, die ich kenne, nach Jeremy Brett.
Ja, auch die kann ich empfehlen. War sehr gut.
Ja, sehr, sehr schön. Gut, jetzt
Kein
genug von
Dissens
Ian
irgendwie, sehr
Richardson.
ärgerlich, aber kommen wir vielleicht in unserer späteren Folge drauf zu.
Da, spätestens wenn ich mehr zum Gaslichtband erzählen kann, dann wird das auf jeden Fall auftauchen. Aber Matthias, du hattest noch Dinge, die auf der Spielemesse
Ja, ich
interessant waren.
wollte, keine Sorge, ich halte mich kurz. Ich wollte aber wenigstens mal kurz Carsten Reuter vom Schwerkraft Verlag grüßen. Das habe ich ihm versprochen und da fühle ich mich schuldig. Und zwar hat er einen Verlag, da habe ich 1775, der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, gespielt. Und ich hatte mir das vorher tatsächlich rausgesucht. Also es ist jetzt, das hatte mich nicht überrascht. Doch, es hatte mich überrascht, dass die deutsche Version da war und deswegen habe ich es direkt mitgenommen. Carsten selbst hat sich als phänomenaler und sehr, sehr übler Geschäftsverhandlungspartner erwiesen. Das will ich hier nicht unerwähnt lassen. Das war beinhart, ja. Wollte da seine Kickstarter-Kunden beschützen und mir keine Extra-Boni geben. Hat sich auf nur ein paar Sachen beschränkt. Ich will aber sagen, dass mein Review dazu kommt noch. Es hat mich so begeistert, dass ich es direkt an Ort und Stelle mitgenommen habe. Und wir haben an Ort und Stelle auch ein Spiel spielen können. Wird nachgeliefert, dauert noch etwas, kommt aber nach. Aber trotzdem schon mal schöne Grüße. Und wer sich den Schwerkraftverlag mal ansehen will, die haben viele dieser, das letzte war Freedom, haben die nur übersetzt, ein paar kleinere Produkte noch, guck da ruhig mal drauf. Das sind diese amerikanischen Light War Games. Ja, ich glaube, das Stichwort sollte ich erwähnen. Light War Games, und ich habe nie ein Spiel gesehen, auf den der Begriff so schön passt. Wir haben es gestern mal versucht. Ne? Den einen oder anderen hat der Zufallsfaktor etwas
Ja,
sehr
das
gestört.
ja.
Mich nicht, sonst hätte ich es nicht mitgenommen. Aber das wird alles entsprechend erwähnt und bewertet werden, wenn wir in einer späteren Folge darauf zurückkommen. Aber ich habe meine Schuldigkeit hoffentlich damit getan. Und dann, Daniel, sollen wir auf die Folge zurückkommen? Oder gibt es noch was?
Ich habe noch einen Punkt und dann können wir zum richtigen Thema kommen. Wir haben nämlich eine Spende bekommen.
Ah ja.
Und zwar hat uns der Marcello etwas zukommen lassen, wofür wir herzlich danken, auch in Patricks Namen, der die Serverkosten und so weiter hier trägt. Und ja, vielen Dank dafür und wir hoffen, die Spende entsprechend einsetzen zu können.
Ja, vielen Dank. Aber ne, in dem Rahmen muss man sagen, Patrick, der die Serverkosten stellt, ist der, der mit den Unkosten, die er schon eigentlich seit den Jahren trägt, das ist dann erstmal etwas einseitig, ne?
Ja, aber gut, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also noch, wir haben ja keine Millionen von
Das
Serverkosten
ist
hier
auch wieder
bisher.
wahr, ja.
Das ist also, aber es ist, ich finde das toll, dass überhaupt so Spenden kommen. Also das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja,
Also
das ist ja.
das ist
Wobei,
eine sehr, sehr
ich sag
schöne
mal, der ein
Sache.
oder andere Kommentar ist ja auch schon so eine Art Spende
Auch, ja,
genug,
das
ja,
ist
für unser
richtig.
Herz. Also auch da nicht zurückhalten, ja, wer jetzt da nicht unbedingt Geld geben will. Hier und da mal ein Kommentar ist immer gern gesehen. So,
Genau.
das muss ich immer wieder dabei erwähnen. So.
Kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Und zwar ist vor einiger Zeit, ich weiß nicht, vor 2, 3 Wochen oder so kann es sein, ein neuer Zelda-Teil rausgekommen. Und zwar für den Game Boy 3DS, richtig? Ja, ne?
Ja.
Ja, ich war schon immer ein sehr großer Fan von Zelda und ich habe dann auch zufällig, wie ich das Internet so abgrase nach interessanten Rollenspielartikeln und sowas. Und ich natürlich auch bei Gnome Stu mir ein paar interessante Sachen anschaue. Und da gab es einen sehr schönen Artikel, der sich mit der Zelda Dungeon Design Methode beschäftigt hat. Und im Grunde hat Zelda seit 30 Jahren oder so dasselbe Konzept. Und dieses Konzept ist mittlerweile so perfektioniert, dass es eben Fans auf aller Welt findet und auch ich bin davon nicht ausgenommen. Also ich habe immer viel Spaß an den Zelda-Spielen.
Es gibt ja auch
Nun,
immer eine neue junge Generation, die man auch mit diesem Spielstil dann wieder umgarnen kann, ne?
das stimmt, ja. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist es eine ganz nette Sache und der Artikel ist auch eigentlich sehr schön. Verlinken wir unten, könnt ihr dann nachlesen. Und zwar wurde der Artikel so aufbereitet, nach der Methode, wie kann man diese Zelda-Design-Methode benutzen, um auch ein Rollenspiel-Dungeon zu machen? Also gibt es da irgendwelche Tipps oder Hinweise, die man irgendwie benutzen kann? Und das Ganze hat im Grunde 5 Punkte und wir wollen die nach und nach mal so durchgehen. So, und das Ganze fängt im Grunde immer so an. Ich habe meine Bibliothek gewälzt, habe die alten Nintendo-Spieleberater rausgekramt, um mich dann auch nochmal einzustimmen in das Ganze. Und es ist so, bevor man überhaupt in so ein Dungeon reinkommt, egal ob es der Wassertempel ist oder der Feuertempel oder der Schattenpalast oder was auch immer, Bevor man reingeht, hat man meistens nochmal so eine kleine Prüfung.
Darf ich einmal kurz was vorwegnehmen? Und zwar muss ich natürlich, es geht, wenn es um eine Zelda-Folge geht, da muss vorher einmal kurz geklärt werden, welchen Teil findest du am besten?
Also ich mochte einfach Link to the Past, weil einfach das meine Kindheitserinnerung war.
Gut, dann weißt du offensichtlich nicht, wovon du sprichst hier in dieser
Folge. Ja, du bist der Ocarina of Time-Fan.
Exakt,
aber
das ist, also... bewiesen, ja, die Wissenschaft hat festgestellt, Ocarina of Time ist der bessere Teil, das weiß jeder, ja, und ja, das werde ich bis an mein Lebensende verteidigen. Auch wenn natürlich A Link to the Past sehr gut ist, aber Ocarina of Time ist der Titel. Gut, kommen wir weiter, du wolltest gerade erzählen, dass es immer eine Reise zum, oder eine Aufgabe gibt, um überhaupt in den Tempel reinzukommen.
Genau, und das ist der Punkt, bevor das Abenteuer überhaupt losgeht, geht es einfach mal darum, was muss man machen. Das kann sein, dass man erstmal gar nicht in den Wassertempel reinkommt, weil er überflutet ist. Das kann sein, dass man einen Affen mit Rubinen locken muss, damit er einen Schalter drückt, um dann in den Dungeon zu kommen. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man sowas hier sinnvoll im Rollenspiel einsetzen? Also ist das, was für schöne Ideen gibt es für erste Prüfung, bevor man überhaupt in den Dungeon reinkommt, Matthias?
Ich muss sagen, paar gute Sachen sind hier, na gut, vielleicht jetzt nicht den Affen locken mit Diamanten, aber ob das, ja, er hat auch erwähnt, eine gewisse Recherchearbeit oder eben, ja, er schreibt hier Simple Social Conflict, das kann vielleicht auch ein bisschen mehr sein, ob das Streit ist, ob das eine Suche ist, vielleicht muss man den Tempel ja erstmal, ist das nicht beeindruckend? Wir reden automatisch vom Tempel oder Palast, wie es hier steht, weil es eben Zelda ist, es ist der Dungeon, ja, für
ja,
uns.
Ja, das ist so, ja.
Ich hab's jetzt auch automatisch, ich hab's vorhin schon gemerkt, ja, automatisch hier auf dem Weg zum Tempel, ja, Moment, muss ja nicht unbedingt ein Tempel sein jetzt hier bei uns im Rollenspiel, oder muss es nicht. Aber ich finde die Idee eigentlich sehr gut, egal was man jetzt da macht, ob es kann ja nochmal eine Kampfbegegnung sein, kann die Recherche sein, kann die soziale Interaktion sein, vielleicht in einem Dorf, aber vielleicht, das wäre das typische Vorgeplänkel eigentlich davor. Es soll ja eine Aufgabe sein und da muss ich sagen, egal was es ist, ich finde die Idee sehr, sehr gut, weil es, man hangelt sich nochmal, irgendwie steigt die Spannung auf den Dungeon. Das fand ich, also den Punkt fand ich zwar, ist zwar als erstes, aber für mich einer der wichtigsten, gebe ich zu. Das werden wir nachher noch sehen, wie wichtig die anderen für mich sind, aber die Idee fand ich wirklich sehr gelungen. Du arbeitest vielleicht ja schon auf diesen Palast, auf diesen Dungeon hinzu und die Leute werden vielleicht schon mit Informationen darüber gefüttert, werden sie was tun. Vielleicht lernen sie auch gerade erst über diesen Palast, dass der da ist und das Dorf bedroht, weil da eine böse Wesenheit drin ist oder vielleicht, was weiß ich, weil das Dorf anderweitig in Gefahr ist und man da hin muss. Ne? Motivation spielt dann später eine Rolle. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt mir nicht näher Gedanken gemacht, welche direkten Art von Konflikte können da sein. Fällt dir da was zu ein? Ob das jetzt bestimmte Kampfhandlungen oder Rätsel sind, die man lösen muss vorher?
Also was noch ein Punkt war, dass die Anreise kompliziert sein kann. Also beim Schattenpalast war es zum Beispiel so, dass man sich erstmal durch so ein Labyrinth schlagen musste.
Ja.
Bei A Link to the Past.
Was ich
persönlich auch sehr interessant finde, ist eben die Sache, dass man erst irgendwie den weisen Mann vom Berg befragen muss, um zu wissen, wie ich da überhaupt hinkomme.
Ja, ist ja schon fast ein Abenteuer dann in sich dann, ne?
Genau.
Aber ja, im Grunde soll das ein bisschen in die Richtung gehen. Oder was hier auch erwähnt wird, das ist für ein Rollenspiel natürlich ein bisschen schwieriger, ist spezielles Equipment, was man vielleicht weiß, das braucht man für diesen...
Den Enterhaken.
Ja, aber das ist so...
Oder die Titanhandschuhe, um den Stein überhaupt hochheben zu können,
ja,
damit man in den Tempel reinkommt. Ja, richtig.
Ja, das ist ja noch fast, aber die Frage ist, das hat sich für mich ein bisschen schwierig herausgestellt, da irgendwas direkt zu improvisieren. Man kann schlecht die Leute immer auf eine Queste schicken, die Leiter zu besorgen, die man braucht, um in die Höhle abzusteigen. Ne? Das wird ein bisschen
merkwürdig. Außerdem spielen wir ja hier ein sinnvolles Rollenspiel und kein Zelda-Reenactment, was etwas merkwürdig ist.
Genau, also das heißt, ne, wenn es jetzt der Bumerang sein soll...
Genau, ja, das ist ein bisschen komisch. Nichtsdestotrotz, ich möchte den Punkt abschließen mit einem ganz klassischen Ding noch. Man denke einfach nur an den Herrn der Ringe und den Eingang nach Moria und da hieß es, sprich Freund und tritt ein. das Rätsel, was dich sozusagen davon abhält, auch sofort in die Minen von Moria reinzukommen.
Ja.
Auch ein Klassiker sozusagen.
Aber ich bleib bei dem Punkt, es könnte bei mir, ich würde das dann mal versuchen, etwas länger eine kleine Queste oder ne, einen Auftrag zu machen, der davor steht und der sicherlich, der einen dabei vielleicht schon mit Informationen über diesen Dungeon füttert und damit eigentlich die Spannung erhöht. Ich glaube, dieses Element würde ich auf jeden Fall missbrauchen. Das ist zu gut. Das habe ich quasi schon aus diesem Artikel gelernt. Das übernehme ich. So, aber dann kommen wir zum nächsten.
Ja, der zweite Punkt wäre dann das, was alle Zelda-Dungeons bzw. Tempel auszeichnet, nämlich das Thema, was in diesem Dungeon zu finden ist. Und wir hatten es ja gerade schon, ne, es gibt den Wassertempel, der von allen Spielern gehasst wird, weil er so kompliziert ist.
Oh ja.
Es gibt den Eispalast, den Schattenpalast, den Feuerpalast etc. 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 Ich muss gestehen, das ist ein Thema, das finde ich persönlich auch sehr ansprechend, weil wenn man es schafft, dass man ein Thema innerhalb des Dungeons immer wieder vorkommen lässt, dann hat das ein in sich geschlossenes Ganzes. Vielleicht ist das jetzt schon wieder klischeeartig, weil das, ich glaube, bei D&D 4 einfach auch sehr häufig vorgekommen ist. Also, weiß ich, wenn man sich da irgendwie in den Schattenturm einschleichen musste und dann war die Schattenebene irgendwie da drin und was weiß ich. Aber trotzdem, wenn man das hinkriegt, das Thema so fest zu verankern, dann bleibt das Ganze auch in Erinnerung und es wird eben ein geschlossenes Ganzes.
Also die Beispiele, die genommen werden, die sind ein bisschen kitschig, klar. Aber ich meine, so waren sie eben. Ne? Das ist dann, war dann eben der Feuer-, Wassertempel, Eis und so weiter. Ne? Nach den Elementen, das sind jetzt so ganz klassische Sachen. Die weiß ich nicht, ob die so sinnvoll sind, im Rollenspiel umzusetzen. Aber
ja, geht. Kann man machen. Also wenn man jetzt auch so ein bisschen mechanisch denkt, du könntest natürlich, wenn du im Eistempel bist, dann macht Feuerzauber zum Beispiel wesentlich mehr Schaden bei den ganzen Eiswesen. Wenn du eben, vielleicht ist aber auch jeder Eiszauber viel stärker in einem Eistempel, weil eben die Energie irgendwie um dich herum ist. Also sowas kann man da schon machen.
Ja, aber ich würde das quasi anders ansetzen. Ein Beispiel, was mir jetzt gekommen ist, ist, dass ich jetzt sage, wenn vielleicht die Höhle oder was nahe an einem sehr tief gelegen ist oder nah an einem Vulkan oder irgendwas anderes, dann könnten immer wieder sich diese Sachen bemerkbar machen. Ob das Lavaflüsse sind oder das Feuer ausbricht. Also, dass dir diese Elemente immer wieder begegnen. In die Richtung würde ich das ziehen. Ich würde quasi aus dem Punkt ziehen, dass man sich überlegen kann, ob es so einen wiederkehrenden Punkt gibt, der natürlich wichtig ist, damit der ganzen Dungeon in Erinnerung bleibt. Damit es eben nicht Dungeon XY ist, die Gruft, ja, die klassische, das finde ich, das ist gut, darauf zu kommen. In welcher Form das jetzt ist, ob es eben einfach nur das verlassene Herrenhaus ist und das Beispiel hier ist absolut großartig aus Twilight Princess, das kenne ich noch. Das ist hier die Snowpeak Ruins. Das ist ein verlassenes Herrenhaus auf der Spitze eines vereisten Berges, ja. Und in dem ein Yeti-Pärchen lebt. So, und dann kommt er da rein und das Yeti-Pärchen, wo man jetzt so klassisch hätte, würde er erstmal sagen, alles klar, das sind jetzt die Horror-Leute. Nein, sind sie nicht. Das ist ein ganz liebes Pärchen und die würden dir den Spiegel gerne geben, aber sie ist so krank, sie weiß nicht mehr, wo der ist. Ich konnte mich sofort daran erinnern. Ich hatte das Spiel gespielt, großartig. Aber daran merkt ihr allein schon an der Beschreibung des Dungeons, kann man schon sehen, okay, das ist nicht natürlich nicht der Standard und die Leute werden sich das allein schon erinnern, ach, erinnert euch noch, als wir in das verlassene Herrenhaus, ja, und mein Gott, die Reise dahin, wir mussten erstmal auf diesem Berg hoch, das ist nicht der Dungeon, ne, die typische Gruft, Leiter runter, dann hier 3-4 Höhlensysteme, typische Höhlensysteme, da mal ein Fluss, der da durchläuft, also ich würde sagen, so ist das gemeint. Das muss jetzt, also ich fände das schon super und dann muss es jetzt vielleicht nicht immer der Element-Tempel sein.
Das ist richtig, ja. Ich würde aber noch sagen, wenn man es schafft, irgendwie eine kleine Mechanik oder irgendwie so ein Gimmick da reinzumachen, hilft das ein bisschen. Nehmen wir mal an, wir sind irgendwie in so einem Tempel von Moar, also Warhammer, dieser Gott der Toten und so weiter. Und der Tempel ist irgendwie uralt und je tiefer man kommt, umso höher steigt das Level an Melancholie, das man empfindet und die Trauer oder sowas. Und dann müsste man vielleicht Proben auf Willenskraft machen, damit man irgendwie dem ganzen melancholischen Setting widersteht. Und je tiefer wir kommen, umso schlimmer wird das. Und wenn man das nicht schafft, dann hat man eben dann Probleme beim Angriff oder was weiß ich, sieht die Toten, die hier in dem Tempel begraben liegen und so weiter. Eine andere Variante wäre, wenn man überlegt, man ist irgendwie im Schattentempel und so weiter. Es müssen ja nicht immer nur negative Sachen sein, die einem, die Spielercharaktere erfahren können. Vielleicht ist es im Schattentempel viel besser und einfacher, sich zu verstecken. So dass selbst der Ritter in der schweren Rüstung sich hier sehr gut im Schatten verbergen kann und so weiter.
Ja.
Das hilft alles, um so ein Thema aufzubauen, finde ich.
Darf ich direkt hier mein Beispiel anschließen?
Ja, natürlich.
Oder das ist ja nicht mal mein Beispiel hier, aber zum Beispiel, dass ich überlege gerade, ob das notwendig ist und ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde, aber es ist sicherlich sehr nett. Ich würde mir dann sowas vorstellen wie, jetzt habe ich das verlassene Herrenhaus auf der Spitze des Berges und je höher, also und ich fange ne, an die typische Dungeon-Struktur einmal überwinden, wir fangen im Erdgeschoss an und je höher ich in den Etagen komme, umso kälter wird es und umso größere Mali muss ich einstecken, wenn ich mich nicht entsprechend präpariert habe.
Genau.
Ob bei meinen typischen Kampfwürfen oder bei allen anderen Würfen vielleicht dann sogar auch und das würde den Spielern dann quasi so nerven und wenn man dann ganz oben ist beim Bossgegner, je nachdem, dann sind die Mali dann so furchterregend, dass das Wetter vielleicht schon der eigentliche Gegner ist. Ja, sehr interessante Sachen, ja, stimmt, kann man auch machen.
Ja, und wenn Link dann durch einen dieser Tempel, Dungeons und Paläste läuft, findet er natürlich auch immer wieder Kram in diesen Orten. Und das wäre dann der dritte Punkt, die ganzen Fundstücke, die man da findet. Fangen wir mal an mit den Sachen, die man in jedem von diesen Tempeln findet, nämlich die Karte und den Kompass. Wie sinnvoll ist es, nachdem man eine Karte gefunden hat, den Spielern auch die Karte von dem Dungeon zu geben, Matthias?
Ich finde das nicht so simpel. Hier beim Kompass sehe ich das anders, ne? Das ist so ein Gimmick, Spielgimmick. Aber
erzählen wir erstmal kurz, worum. Vielleicht kennt ja jemand das.
Okay,
Ding
okay. Nicht. Also die Karte ist die, man bekommt in Zelda bei einer Karte eigentlich nur das Layout des Dungeons. Ne? Keine Inhalte.
Genau.
So. Und der Kompass, der verrät einem jetzt die Schätze und den Boss. Ja, ne?
Ja, genau.
Schätze und Boss.
Und die Truhen, ja, genau. Die Truhen.
Ja. Also ja, das meine ich mit den Schätzen. Genau. Ne? Also,
und ich glaube, die Türen, die verschlossen sind, auch.
Ja.
Und welchen Schlüssel man dafür braucht.
Okay. Ja, so, also, ne, da seht ihr mal, so gut vorbereitet haben wir uns. Lange Rede, kurzer Sinn. Und da ist jetzt natürlich direkt die Frage, also ein Kompass ist für mich jetzt, sehe ich nicht ein, wie das jetzt in einem Rollenspiel-Setting, was so ansatzweise ja noch glaubhaft sein soll, durchzuführen.
Ja, natürlich.
Aber eine Karte ist doch eine interessante Idee. Wenn man das will, wenn man eben diese Art von, vielleicht, die muss ja auch nicht fertig sein, das ist ein guter Tipp hier von ihm, ne, vielleicht hat einer ein Abenteurer, ne, vielleicht findet man die bei einer Leiche eines ehemaligen Abenteurers, der da rumgelaufen ist und der hat schon ein paar Sachen eingezeichnet, die für einen selber vielleicht wichtig sein können, aber es ist immer so, ich finde das sehr schwierig, wenn wir es auf Rollenspiel runterziehen, auf den praktischen Spielabend dann wieder, dann ist erstmal die Frage, willst du denn sowas mit einer Karte haben, sollen die Leute das zeichnen, spielst du überhaupt mit einer, ja, oder ist das so ein langer Lauf und du willst das eher erzähltechnisch machen? Ansonsten kann ich da nichts gegen haben, wenn die Leute mit Karte spielen wollen und die erweitern die vielleicht oder die haben die Karte und wissen vielleicht dann, vielleicht ist das auch ein Element deines Dungeons, der um vorher Hindernisse zu erkennen, die du vorher nicht erahnt hattest, Schwachstellen, vielleicht, oh, das ist doch großartig, der Abenteurer, der hat schon irgendwie sehr schwergängige Gebiete eingezeichnet, Sachen, wo du willst einen Fluss überqueren und der hat vielleicht schon die festen Steine eingezeichnet, die man betreten soll, um nicht in Gefahr zu geraten, nachher von den Fluss hinuntergespült zu werden und so weiter. Also solche Sachen könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber ich würde wahrscheinlich es nicht immer unbedingt für nötig halten, den Leuten Karten zur Verfügung zu stellen für
das,
den gesamten
Land. Das sehe ich eigentlich ähnlich. Was aber auch natürlich eine ganz schöne Sache ist mit dem Abenteurer-Vorgänger sozusagen, also das habe ich schon ein, zwei Mal eingesetzt in meinen Spielrunden, Wenn man dann zu bereits besuchten Orten noch ein Geheimnis hinzufügt. Also der Abenteurer hat dann festgestellt, hey, im Eingangsbereich, da gibt es noch eine Geheimtür und die haben die Spieler gar nicht entdeckt am Anfang. Dann kann man die Spieler da natürlich nochmal hinlocken und nochmal ein interessantes Abenteuer drin verstecken.
Aber muss das am Anfang sein? Weil im Grunde muss das, oder, ne, beim Computerspiel mag das witzig sein, aber im Rollenspiel sagst du einfach nur, ja, wir laufen wieder zurück und dann stehst du da. Du entdeckst ja nichts Neues eigentlich. Ne?
Das ist natürlich richtig, aber es fügt nochmal zu, sagen wir mal, zu Räumen etwas hinzu, wo man meinte, man hätte schon alles entdeckt. Also man hätte dann nochmal ein bisschen mehr Neugier dabei. Ja.
Den Punkt, den er hier auch aufwirft, in diesem Punkt, der eigentlich dann sehr schön ist, ist dieses typische Aneinanderreihen von Räumen, ne, die man im Grunde dann da hat, die dann typisch, ne, durch eine Tür getrennt werden, und der Kern von Zelda ist dann eben eigentlich der Raum, in dem was stattfindet, und wenn man den Raum geschafft hat, kommt man in den nächsten Raum und da gibt es die nächste Herausforderung, sei es Monster, Puzzle, was auch immer. Was hältst du davon? Im Grunde muss ich sagen, trifft das genau ein Dungeon-Crawl-Abenteuer, weil du kannst ja auch nicht so die durchgängige Reise machen, sondern du spielst ja Szenen. Du kannst ja nicht aktiv spielen, wie die Leute jetzt die Höhle entlanglaufen, sondern du stoppst ja automatisch und beschreibst eine Szene, wenn die was gefunden haben. Also ist das eigentlich, finde ich, ziemlich genau das, was du wirklich spielst. Eine Aneinanderreihung von Szenen. Die müssen ja jetzt nicht direkt wirklich durch eine Tür begrenzt sein. Aber es ist ja klar, dass du, wenn, was weiß ich, da war der eine Schrein an die eine Gottheit und dann, keine Ahnung, ein paar Meter weiter den Gang hinunter war der merkwürdige Brunnen, in den man die Goldstücke unten liegen sieht und nicht weiß, ob man da rangehen soll oder nicht. Dann würdest du aber nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein langer Fluss, sondern dann kannst du das machen. Wenn ich das schreiben würde, würde ich das sagen, das sind jetzt zwei Elemente des Dungeons und was dazwischen geht, ist schon fast egal, das beschreibst du ja nur, das kann dann eben von deinem Flavor deines Dungeons, kann das natürlich entweder der lange Flur eines Herrenhauses sein, das kann Geröll sein, das können noch, ne, die Gruft sein, durch die du dich herabbewegst, vielleicht noch ein paar Leitern runter, aber theoretisch gehst du darauf ja nicht wirklich ein. Und ob das eine Tür ist oder nicht, eine Tür ist einfach nur in Anführungszeichen jetzt das Einfallsloseste, aber deswegen ist es trotzdem genau das, ist es ein nächster Abschnitt, der in deinem Dungeon kommt.
Das stimmt, ja. Man findet in den Dungeons allerdings auch ein paar Schätze. Und üblicherweise ist ja bei Zelda so, dass man immer einen besonderen Schatz in einem Dungeon oder Tempel findet. Also den Feuerstab im Feuertempel, den Eisstab im Eistempel und so weiter und so weiter. Meistens sind diese besonderen Schätze dann auch noch sehr wichtig für den Bosskampf, der irgendwie stattfindet. Denn mit Hilfe des Bogens kann ich die Amos-Ritter viel besser besiegen als nur mit meinem Schwert. Dass man einen Schatz in einem Dungeon findet, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man D&D spielt. Die Frage ist natürlich, sollte der Schatz dann auch schon direkt irgendwie für den Endgegner nützlich sein oder sowas? Also.
Ja, das Problem ist, ein Videospiel muss sich nicht, diese Art von Videospiel, ne, muss sich nicht so sehr darum kümmern, ob das irgendwie sinnvoll ist, dass da jetzt ausgerechnet der Bumerang drin liegt, den ich unbedingt für den Bossgegner brauche. Ja, aber ich komme immer wieder auf den Bumerang, das ist eigentlich zu witzig. Ja. Also, aber in einem Rollenspiel muss man sich natürlich klar machen, das, was die da finden, das sollte klar sein, dass man es da finden kann. Und die Frage ist dann auch immer, ihr müsst ja dann denken, es gibt ein Vor- und Nach dem Abenteuer. Und in einem Videospiel mag das dann alles schön aufeinander aufbauen können. Und dann gibt es das eben neue Equipment, was du aber auch dann weiter natürlich hast. In einem Rollenspiel ist eben die Frage, kann ich die Gegenstände so reinbringen, dass sie für. Also das wirkt dann so ein bisschen zu sehr an ein Videospiel angelegt. Wenn ich denen einen Gegenstand gebe, hier, der hat irgendwie drei Nutzungen und die könnt ihr jetzt für den Bossgegner benutzen, und aber nach dem Dungeon ist das Ding nutzlos. Oder ne, ihr müsst irgendwie sicherstellen, dass das Ding dann nicht die ganze Spielgruppe bricht, weil es so ein starker Gegenstand ist. Ja, den konntest du ja gegen Boss benutzen, habt aber nicht. Jetzt nehmt ihr den halt mit nach draußen. Ich find das sehr, sehr schwierig. Und da fängt es mit den Punkten bei mir auch schon an, da ich sage, eigentlich verlassen wir da das, da sehe ich wenig Überschneidungsmöglichkeiten mit einem Rollenspiel.
Wobei man könnte es wie den Gral machen bei Indiana Jones 3. Ne? Also wenn du über dieses Siegel schreitst, dann bist du verloren und ne, der Gegenstand kann den Tempel nicht verlassen.
Das ist aber, das kannst du einmal machen, ne? Und theoretisch würde ich dich dann schon auslachen, weil ich dann hier richtig an den Gral denken muss. Nein, ich nehm's mit. Und,
ja. Ich kann ihn fast erreichen. Ja, das stimmt. Ja, der nächste Punkt ist ja dann, das schließt sich ja direkt an. Es sind eben die Schlüssel, die man so findet. In so einem Dungeon. Und Zelda unterscheidet immer zwischen den kleinen Schlüsseln, mit denen man einfache Türen öffnen kann, und diesem großen Boss-Schlüssel, der meistens dann auch ein bösartiges Gesicht trägt. Der Punkt ist also, ne, wenn man es mal ein bisschen abstrakter betrachtet, also es geht ja jetzt nicht darum, dass man hier Schlüssel findet, um Türen zu öffnen. Also Spielercharaktere kommen auf sehr interessante Möglichkeiten, um Türen zu öffnen, die ihnen den Weg versperren. Aber betrachten wir es ein bisschen abstrakter und werfen einen Blick auf die Motivation. Wenn man eine verschlossene Tür sieht und dann ist man natürlich neugierig, was ist hinter der Tür. Und wenn diese Tür einen Schlüssel hat, dann ist man natürlich daran gelegen, diesen Schlüssel zu finden, damit man eigentlich diese Tür öffnen kann. Weil ich will ja wissen, was hinter der Tür ist. Das heißt also, man hat eine Motivation, um sich weiter im Dungeon umzuschauen, damit man eben einen Schlüssel findet, der die Tür öffnet. Wenn man das gerade am Eingangsbereich macht, also wirklich, man kommt herein und dann ist da die merkwürdige Tür mit merkwürdigen Intarsien und einem gewaltigen, merkwürdig verzierten Schlüsselloch, und die lässt sich wirklich nicht anders öffnen als nur mit diesem Schlüssel, dann hat man natürlich schon, ne, was könnte dahinter sein, ne, was verbirgt sich da? Dann hat man schon eine große Motivation, um sowas überhaupt auch dann aufschließen zu können.
Ich finde das, schwierig. Das Problem ist bei Rollenspielern ist eben der Hang zum Aufbrechen oder zum, ne, Lockpicking, zum Aufschließen durch dann diverse Schurkenfähigkeiten ist dann da. Und ich, das Problematische ist, ich sehe das so selten, dass ich schon fast glaube, Spielermentalität trifft auf Gegenwart oder eines Rollenspiels. Ich dann sage, die wenigsten Leute werden vielleicht darauf kommen, ach, wisst ihr was, eigentlich werden wir wahrscheinlich nur den Dungeon weiter durchsuchen müssen, damit wir den Schlüssel hier finden. Das mag nicht unbedingt sofort in jedem Spielerhirn vorgehen. Und das Schwierige ist eben, wir müssen, also, und du hast ja gesagt, das muss man eigentlich ein bisschen abstrakter sehen. Ich würde das in der Form sehen, es muss ja nicht die verschlossene Tür sein.
Genau.
Es kann ja, es geht ja eigentlich nur darum, eine temporäre Blockade zu haben, ob das ein Wasserfall ist oder was auch immer.
Ein Abgrund,
was undurchdringlich scheint erstmal. Und man dann hofft, im Laufe des Dungeons diese Barriere passieren zu können. Aber dann muss sie vielleicht, ne, dann würde ich, kann man die mit ein bisschen Spannung besehen. Ne, man will unbedingt auf die andere Seite. Vielleicht sieht man ja schon, was auf der anderen Seite, ne, Abgrund ist ein schönes Beispiel, was dahinter ist und funkelt oder dass man weiß vielleicht schon, da muss man hin. Aber gleichzeitig finde ich es dann gefährlich. Vielleicht sagen die Leute sich dann lieber, ja, dann müssen wir wohl nochmal in die Stadt zurück und entsprechende Ausrüstung besorgen. Komme ich darauf, dass man es vielleicht anderweitig lösen kann oder hier in diesem Dungeon. Zumal jetzt, er hatte den Punkt, glaube ich, aufgeworfen, ja, man darf da natürlich nicht in wieder diese so eine Videospielecke kommen. Man will ja nicht den Eindruck erwecken, ja, klar kommt ihr da durch, ihr müsst jetzt halt nur weiterkommen, den Schlüssel suchen und dann kommt ihr hier weiter. Das ist alles so von mir geplant. Das ist eben nicht diese, es darf ja eben nicht so ein, es muss ja organisch bleiben, dass er immer denkt, ja, hier laufen ja auch normale Leute rum. Ja, das würde nachher für mich so diese typische Regel verletzen, ja, wenn die Ork-Bande, keine Ahnung, zum Schlafen will, dann müsst die durch die ganzen Pfeilfallen durch am Drachenhort vorbei, ne, und dann wird es irgendwann sehr merkwürdig. So, und die Frage ist dann eben, macht das Sinn, dass diese Tür jetzt abgeschlossen ist? Ich meine, bei einigen, also du kannst schon vernünftige Möglichkeiten dafür finden, dann ist das, was weiß ich, die Kammer des Erzmagiers. Ja, ist die Frage, ja, wann wird der Erzmagier die vielleicht haben? Ja, wo hat er sich denn rumgetrieben? Vielleicht findet man, dass der irgendwie im Herrschaftshaus auch, keine Ahnung, er hatte sein Schlafzimmer war oben oder so, dass man vielleicht direkt so ein bisschen Anreiz findet, es ist machbar hier, ja, ohne gleichzeitig aber in die typische Videospielecke zu bekommen, ja, das ist jetzt, ne, ihr seht, da ist eine Schlüsselform drin, aber den Schlüssel habt ihr noch nicht gefunden. Und den hat, ne, oder vielleicht findet ihr den noch, vielleicht aber auch nicht. Weil wenn ich das vielleicht auch nicht, dann werden die Leute, immer, dann sehe ich schon, wie bei typischen Rollenspielern so eine Szene ausartet in allen möglichen schweren Geräten, die aufgefahren werden, nur um jetzt mit Explosiv und so weiter, nur um diese Tür aufzubekommen. Ja, komm, wir haben schon alles gesehen.
Ja. Ja, gut, das stimmt. Aber der, ich würde nochmal auf den Bossschlüssel kommen. Ich finde, der hat nochmal eine andere, auch noch eine andere Funktion, die man vielleicht tatsächlich im Rollenspiel einsetzen kann, nämlich sozusagen als Symbol dafür, hey, ihr kommt erst hier zum Finale, wenn ihr ein paar Dinge vorher gemacht habt. Und das ist auch zu eurem Besten, wenn ihr die Dinge vorher gemacht habt.
Ja. Ich weiß, worauf du, das klingt gut. Das könnte in die Richtung gehen, ihr macht euch, ja, und das, vielleicht auch ohne zu gamey zu werden, dass du sagen kannst, ihr macht euch die Sache leichter, wenn ihr, keine Ahnung, diesen Schrein befreit, der in der Westecke des Dungeons ist.
Zum Beispiel,
und,
ja.
Ne, so, und was weiß ich hier, vielleicht könnt ihr den, oder könnt ihr dem Boss auch schon irgendwie schaden, indem ihr irgendwas anderes macht auf der anderen Seite des Dungeons, indem man vielleicht klar macht, genau, es gibt Verbindungen, das, ich meine, das ist jetzt ein guter Punkt, das kann ja heißen, es müssen ja nicht notwendige Sachen sein, es können ja auch optionale Sachen
Richtig.
Sein, die ich ja. den Spielern anbiete und komm, wir wissen, ne, wenn du sowas den Spielern anbietest, dann werden die nicht widerstehen können, aber vielleicht klappt das ja auch nicht, ne? Dann kann man ja endlich mal vernünftig hier Konsequenzen wieder aufbauen und sagen, ja, aber das habt ihr nicht geschafft, weil die Zeit nicht gereicht hat oder weil euch das, der Gegner zu gefährlich wurde und ihr musstet Reis ausnehmen, ja, dass man dann sagen kann, gut, aber deswegen ist quasi der Dungeon jetzt nicht geschafft, aber es könnte, keine Ahnung, ihr habt es nicht geschafft, den Fluss zu reinigen oder vielleicht wolltet ihr ihn auch vergiften mit einem extra Pilz, den ihr gezüchtet hattet, das habt ihr nicht geschafft, also wird der Oger hinter der großen Tür, euer Bossgegner, natürlich nicht geschwächt sein. So in die Richtung, ne?
Genau.
Hätte ich das jetzt.
Ja, nächster Punkt. Auch ein von dir wahrscheinlich viel mehr verabscheuter Punkt als von mir. Nämlich Allerdings. Der Klassiker bei Zelda. Die ganzen Puzzles und Rätsel, die man im Laufe eines Dungeons so mitbekommt.
Sollen wir die in einem Punkt packen? Der unterteilt hier in kleine Puzzle und in
Nee, das haben wir alles. Genau, das packen wir alles in einen Punkt.
Ja, danke. Weil im Grunde habe ich zu beiden Kategorien dasselbe zu sagen. Ich mag keine Puzzle.
Okay, hervorragend.
Ob sie jetzt kurz sind oder ob sie jetzt über das Gesicht, über das ganze Dungeon erstreuen. Also, aber das ist natürlich reine Geschmackssache. Ich kann das nachvollziehen. Bei den Zelda-Titeln ist das eben dann ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, das gefällt mir bei den Videospielen auch nicht mehr. Also bin ich quasi auch nicht mehr der Zelda-Spieler. Ich verbinde, ne, die Erinnerung daran, aber ich brauche das auch nicht mehr im Videospielen. Und beim Rollenspiel ist es eben, ja, ich wurde da vielleicht auch gezeichnet durch ein paar merkwürdige Abenteuer, die ich schon gespielt habe, aber ich bin kein Puzzle-Fan. Ich finde das zeitraubend und ich habe einfach keinen Spaß dabei. Aber das ist eine Geschmackssache. Ich kann da nicht, dann bist du vielleicht eher der...
Ja, ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Puzzle, aber man muss auch das vielleicht wieder ein bisschen abstrakter sehen. Also, was ich persönlich interessant finde, ist eben der Punkt, wenn man ein Schurken, ein Bade, ein, sagen wir mal, Intellektuellen dabei hat, der eben nicht so sehr auf dieses Kämpfen steht als Charakterfigur, der auch da nicht seine Fähigkeiten hat, sondern eher die Fähigkeiten hat in diesen, weiß ich, Mechanismen ausschalten und alte Runen entschlüsseln und so weiter, dann kann man für die Leute eigentlich sehr schöne Szenen generieren, wenn nämlich wir uns in einem Raum befinden und da gibt es so eine merkwürdige Tafel, auf der stehen alte Runen und da unten ist so ein Mechanismus mit mehreren Schaltern und die öffnen dann irgendwie die Tür, damit man dann irgendwie weiterkommen kann oder öffnen was weiß ich.
Ja, Moment, in der Richtung, okay, damit meinst du, damit gibst du aber den Puzzlen so ein damit bleiben die Puzzle aber abstrakt eigentlich.
Genau.
Und der Charakter löst die. Du würdest ja jetzt, weil, ne, dann ich musste sofort schlucken, wenn er denen ja quasi das Rätsel direkt gibt, dann kann das nun mal sein, dass der Barbarenkrieger aber vielleicht einfach mehr auf dem Kasten hat, puzzelmäßig, als der Obermagier.
Ja, okay, das...
ne, und dann löst der ihm eben schnell das Rätsel und irgendwie hast du dann
das ist,
Ziel verfehlt.
Das ist
so
nochmal eine andere Problematik.
So hast du aber den, weißt du was, so würde ich das auch noch machen. Das ist okay. Ja? Wichtig ist nur, dass aber natürlich die Leute, da kommen wir auf Puzzle Design generell und dann nur nochmal meine 10 Cent. Es ist wichtig, dass die Leute aber dann konstant was zu tun haben. Es ist dann sehr ärgerlich, wenn quasi dann findet, ja, du musst das ja irgendwie zeitlich vielleicht noch machen, vielleicht findet ein Kampf nebenbei statt.
Genau, das wäre der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ja.
So, und dann, ja. Vier von fünf Leuten haben Spaß beim Kämpfen und einer genau. macht jede Runde, was machst du? Ja, ich mache hier so einen Wurf, ob ich es schaffe. Na, nicht geschafft, wir brauchen noch eine Runde länger. Und die anderen sind am Kämpfen und so genau. und machen da was und du würfelst nur einen Wurf und sagst, ja, ich schaff's oder schaff's nicht. Das geht nicht, hätte ich jetzt gesagt. Ja.
Das ist also bei, das muss irgendwie bei D&D 4 gab es ja dann diese Skill-Challenges, ne? Das heißt, du machst dann auch nicht immer nur den einen Wurf für deinen Mechanismus ausschalten, sondern musst dich dann durch mehrere Level dann sozusagen bewegen und was du dann als nächstes machen musst. Ich finde das sowas eigentlich ganz interessant. Was eine andere Variante ist, sind eben die Fallen. Also was ich persönlich immer ganz, ganz witzig finde, ist, also es passt auch gut in den Pulp, wenn die Helden sozusagen sich in dem Raum befinden und dann läuft das Wasser rein und der Spielleiter sagt, alles klar, ich gehe jetzt mal eben kurz aufs Klo und ihr erzählt mir am Ende, wie ihr aus diesem Raum gekommen seid. So, das ist auch dann eine schöne Aufgabe, wie man dann so ein bisschen Storytelling machen kann, während man in so einer Falle ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich bin kein Fan davon, wenn man tatsächlich irgendwie hochkomplizierte Puzzle- und Rätsel-Varianten da einbaut. Außer die Gruppe ist da sowas von begeistert von, dass das für die eigentlich so der Hauptteil ist von so einem Rollenspielabend.
Ja, wir sind nun mal die Storyteller-Spieler und deswegen spielen wir Spiel und nicht um Rätsel zu lösen. Aber ich würde niemals Leute verurteilen, die es genau deswegen machen. Genau. Das ist ja voll in Ordnung.
Ja, wir kommen zum Ende und an jedem Ende von einem Dungeon steht bei Zelda der Boss. Und jeder Boss hat eine andere Schwäche und eine andere Angriffsart. Und vielleicht ist das auch der beste Punkt, wie man sowas im Rollenspiel irgendwie benutzen kann.
Du meinst, extra Regeln, irgendwas ausdenken, was diesen Bosskampf besonders macht, ob das den Hintergrund einbinden, Ausrüstung, die man, ja, wir hatten es gerade, ja, vielleicht gefunden hat oder benötigt oder den Dungeon selbst. Ich meine, ist es wirklich spannend genug oder kann man nicht ein bisschen mehr machen als quasi, ja, jetzt am Boss, ich habe hier die Begegnung rausgesucht, das ist der Ogre Magier mit der und der Stufe, mit den und den Zaubern, das ist euer Gegner, der steht, ne, ich mache den Raum auf, da hinten steht er und der Bosskampf beginnt. Das kann anders gehen, ne, das sollte vielleicht auch besser gehen, um den Bosskampf auch ein bisschen erinnerungswürdiger zu machen, weil so ist es eigentlich nicht erinnerungswürdig. Ne? Aber die Frage ist natürlich, da gebe ich immer zu, man muss sich nicht in den Kleinigkeiten vertiefen, ob das Gespräch ist, ob das besondere Fähigkeiten hat, die dieses Monster jetzt hat, das finde ich auch noch in Ordnung, ehrlich gesagt. Es muss nur eben, es muss diesen darf diesen kein Standard erfüllen einfach, ne, von einer Monsterbegegnung. Das finde ich eben doch ein bisschen ermüdend oder langweilig.
Ich pack mal eine alte Rollenspielgeschichte aus, die vielleicht Hörer, die diesen Podcast schon länger hören, kennen. Ich hatte mal einen weißen Drachen benutzt, bei D&D, der um sich so Ionensteine kreisen hatte, die seine Intelligenz erhöhen. Und man hätte die Ionensteine wegschießen können und dann würde der immer tierischer werden.
Haben wir aber nicht.
Habt ihr nicht.
Habt ihr nicht? Haben wir nicht? Okay, gut.
Ist zu lange. Aber,
ja, das war für uns eben, ne? Wir waren zu sehr im Standard.
Genau.
Oder vielleicht hat der Spielleiter auch dann nicht gut genug erklärt, ne? Dass man die Möglichkeit dazu hat.
Auch das, ne? Wenn man,
ne?
Wenn
ist
man
dann
sowas
immer
hat,
sowas.
Richtig.
Ne? Muss man auch wissen, muss den Spielern die Optionen geben, ob sie es dann schaffen, weil der Wurf vielleicht sehr schwierig ist oder ob sie das Risiko eingehen, ihren Angriffswurf dann, ne? Das ist dann wieder ja Risk and Reward. Das ist ja, das kann man ja dann schön machen. Aber ne, du warst eben auch auf dem Punkt, eigentlich wäre es langweilig, jetzt hier einfach nur einen Raum zu machen, hier so und so viel Meter und jetzt ist da der weiße Drache drin und
genau.
Jetzt geht's los. Ja. Ne? Initiative.
Ja. Das in einem Computerspiel mag sowas dann vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren, wenn man irgendwie da.
Ach, selbst da darf man das nicht mehr machen mittlerweile.
Ja, du hast recht.
Ne? Also,
stimmt. Ne? Das ist richtig. Was auch noch interessant ist, ist natürlich, wenn der Boss erstmal angeteasert wird mit einem kleineren, mit einer kleineren Variante von ihm, also dem kleineren Boss. Sowas gibt es auch bei Zelda, dass man dann erstmal so einen Zwischenboss besiegen muss.
Der Miniboss.
Genau, ne, um an irgendwie was ranzukommen. Und das kann dann schon auch sehr gut zum Thema des Dungeons passen. Also irgendwelche Feuerschlangen oder Sumpfaugen, die im Modder rumglutschen, was auch immer. Das sind auch alles Möglichkeiten, um nochmal so ein bisschen, ne, bisschen Atmosphäre dann aufzubauen.
Ja, das ist eben, um nochmal im Grunde vielleicht das wieder aufzugreifen, ihr habt die Spannung erhöht durch ein Abenteuer, was euch überhaupt zu diesem Dungeon gebracht hat, in welcher Form auch immer. Ihr habt, ne, da liegen jetzt gewisse Erwartungen darauf und ihr habt ein zusätzliches Element, diese Erwartung zu erhöhen, vielleicht durch so eine Zwischenbegegnung, ja, vielleicht eben, ne, ist es der Erzmagier, so, und dann ist das der erste Schüler des Erzmagiers und in seinen sterbenden Worten, ne, röchelt gerade sein Leben aus, dann sagt er, ne, ihn werdet ihr niemals besiegen und so weiter und so, ne, und dann so kann man nochmal schön hier so ein bisschen da die Spannung nochmal erhöhen vielleicht, also als solches Element würde ich sowas immer, also ist das sehr gut zu benutzen, hätte ich jetzt gesagt.
Außerdem könnte man jetzt auch noch, wenn man, sagen wir mal, realistisch irgendwie rangeht, ne, an dem, der Erzmagier, der sozusagen auch den Dungeon beobachtet und die Spielercharaktere beobachtet durch irgendwelche Zauber, der sieht natürlich dann auch, wie die Taktik der Spielercharaktere ist. Ne? Also da könnte man natürlich auch nochmal überlegen. Ja, das sind die fünf Punkte, die man bei Zelda so lernen kann für den eigenen Dungeonbau. Ich denke, dass einige Punkte sinnvoller sind als andere. Letztendlich ist die Frage immer da, wie spiele ich auch meinen Dungeon? Also mag ich auch den total unrealistischen Dungeon, weil ich Spaß habe, einfach dann Herausforderungen serviert zu bekommen, die so im Kontext vielleicht weniger Sinn machen, aber die mich eben fordern und die mir auch Spaß machen in der Art und Weise, wie sie präsentiert werden. Oder möchte ich gerne eher so einen etwas realistischeren Dungeon haben, der eben ja auch existieren könnte. Und ich glaube, dann kommen eben gewisse Aspekte hier aus dem, wie baue ich einen Zelda-Dungeon, zu tragen. Und manchmal kommen sie eben nicht zu tragen.
Ich will auch damit nochmal fokussieren. Ich finde das interessant an vielen dieser Tipps, die jetzt hier dabei sind. Die sind sowohl nutzbar für Leute, die eben klein mit Board ein Dungeon Crawl wirklich spielen mit ihren Helden, die daran Spaß haben. Und Leute, die das quasi Miniaturen weg, keine Map, ist alles so aufwendig, erzähltechnisch diesen ein Dungeon. Aber jetzt vielleicht einen Dungeon auch etwas, ich sag mal, erinnerungswürdiger halten wollen, als vielleicht nur der eine Raum oder die zwei, drei Begegnungen, die da drin sind. Und da haben wir jetzt ein paar Sachen genannt, die, ich glaube, für beide Parteien sehr interessant sein können. Das sind eben einmal, ne, ob das Vorabenteuer ist, Spannung erhöhen, der Miniboss, ob das die Gegenstände da drin sind, die man, ne, das Theme von so einem Dungeon, ob das der Feuer ist oder vielleicht, ne, das einsame Herrenhaus, was man daraus machen kann. Also ich denke, da waren jetzt schon sehr viele Sachen dabei, die man abhängig davon, wie man den Dungeon spielt, aber dennoch sehr gut benutzen kann. Es gibt keine Notwendigkeit, auch wenn ich ein, wie wir halt Storyteller sind. Ihr habt das gemerkt, ne? Wir mögen auch keine Rätsel und so weiter. Wir halten das gerne ein bisschen klein. Wir würden auch, ne, ungern dann auf Miniaturen oder machen wir schon, aber wir würden niemals jetzt wirklich hier die einzelnen Räume alle nachstellen. Ne? Dennoch ist es auch für unsere Zwecke extrem vorteilhaft, die Spannung nach und nach zu erhöhen, eben durch Vorabenteuer, Minibosse, die Roadblocks, die man dann einbaut, optionale Möglichkeiten, den Boss vielleicht schon zu schaden, wie du sagtest, durch die Rätsel, die über diesen Dungeon verteilt sind, um gewisse Aufgaben zu machen, die optional sind, um das zu machen. Das sind Sachen, die, mit denen kann ich eigentlich auch Nicht-Dungeon-Crawler begeistern, wenn ich sie eben als erzähltechnische Möglichkeit so darbiete. Das finde ich eigentlich das Gute. Und da muss ich sagen, hat der Artikel doch eine sehr interessante Daseinsberechtigung, muss ich sagen. Auch wenn ich das vorher mir nicht ganz so vorgestellt hatte, gebe ich zu.
Ja, ja. Also die Zelda-Methode hat doch ihren Wert.
Ja, sagen wir mal, ich würde sagen, man kann doch ein paar Sachen daraus lernen, zumindest so schön, wie der Autor sie hier dargestellt
hat. Das ist richtig.
Ja, das ist jetzt immer so die Sache.
Richtig. Ja, lest euch den Artikel durch. Also, wie gesagt, wir verlinken ihn unten. Und wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen, Kommentare habt, vielleicht fallen euch auch noch andere Sachen ein für Prüfungen oder zum Thema Schätze und Dungeon-Themen, die ihr vielleicht selber mal eingesetzt habt. Schreibt in die Kommentare. Wir lesen grundsätzlich alle Kommentare und freuen uns eigentlich auch, wenn immer irgendwas kommentiert wird. Gut, dann war das unsere 88. Episode und wir hören uns hoffentlich nochmal vor Weihnachten wieder. Und bis dahin, alles Gute.
Bis bald.
Tschüss.